Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer wieder VfL, mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und eigentlich kommt jetzt der Part, wo wir über die Spiele der anderen VfL-Teams reden. Weil aber Ostern war, hatten alle VfL-Teams frei, außer die erste Mannschaft. Wobei die ab der ungefähr 60. Minute gefühlt auch frei hatte und 2:2 nach 2:0-Führung gegen Darmstadt 98 gespielt hat. Man könnte jetzt also wirklich sagen, in Bochum brennt aktuell der Baum.
Ja, ich meine, jetzt kommt wieder der schöne Satz. Wenn man auf alle anderen Ergebnisse guckt, hat sich der Abstand nicht verändert. Es ist ein Spieltag weniger. Eigentlich ist es gut, aber du darfst halt nicht gegen Darmstadt, wenn du 2:0 zu Hause führst, noch zwei Dinger reinkriegen. Das darfst du einfach nicht. Gegen wen willst du denn gewinnen?
Ja, absolut. Also, das ist es halt, diese 2:0-Führung. Man hat sogar noch die Chancen aufs 3:0. Und ich glaube, Günther Pohl hat ganz gut gesagt, man schafft es dann einfach nicht, tief zu stehen, so dass Darmstadt wirklich gar keine Chance mehr hat, sondern lässt auch noch Räume hinten, die Darmstadt dann halt einfach auch nutzt mit Skarke, der ja gezeigt hat, dass er Tore schießen kann. Ich glaube, das ist der beste Torschütze bei Darmstadt. Und Wilhelmsson ist ja auch aktuell ziemlich gut in Form. Und ja, lässt Darmstadt einfach hinten die Räume und bringt so den Tabellenletzten, der seit keine Ahnung wie vielen Spielen nicht mehr gewonnen hat, der absolut verunsichert ist, wieder zurück ins Spiel. Und das Schlimmste ist ja, wenn Masovic ein paar Zentimeter weiter hinten steht, gehst du nach 3 Minuten 1:0 in Rückstand und verlierst das Spiel wahrscheinlich auch noch.
Ja, das war eine wilde Szene zu Beginn, wobei man ja sagen muss, auf dem Papier hat einfach die Abseitsfalle funktioniert und alles gut, aber ja, klar, es war sehr eng. Und wenn das gegen uns gelaufen wäre, wäre das Spiel sicherlich auch anders gewesen. Umgekehrt war das vielleicht ein ganz guter Wachrüttler. Ich fand danach, du hast ja schon gesagt, bis zur 60. Minute, das war ja ein guter Auftritt eigentlich. Also, du führst 2:0 dann, da kann ich jetzt nicht, mich nicht viel darüber beschweren. Also, dass man das viel besser spielt gegen Darmstadt über diese 60 Minuten mit dem, ich sag mal, Selbstvertrauen von 4 Niederlagen im Gepäck, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Insofern, bis dahin sah das für mich alles in Ordnung aus. Fangen wir vielleicht mal noch vor dem Spiel an. Die Aufstellung war ja sicherlich, ja, teilweise überraschend. Hinten rechts durfte Paslak ran. Wie fandest du seinen Auftritt?
Ich fand's bis auf ein, zwei Szenen, wo er sehr unsicher wirkte, fand ich es eigentlich recht solide. Gut, da musst du halt auch sagen, er hat gegen Darmstadt gespielt, wo du dann dich eben beweisen musst. Wenn du es dagegen schlecht machst, dann hast du ja gar keine Chance mehr, irgendwie in der Bundesliga nochmal für den VfL zu spielen. Hat es dann trotzdem streckenweise gut gemacht, war jetzt nicht besonders positiv auffällig, aber eben auch nicht negativ auffällig. Also einfach unauffällig trifft es ganz gut. Da aber auch, muss man halt sagen, du hattest ja auch gar keine Alternative mehr vor dem Spiel. Also Gamboa hat es ja nicht so gut gemacht hinten rechts die letzten Spiele. Masovic, der da eingesetzt wurde, bei ihm war es ja genauso. Der hat war da nicht solide. Losli auch. Also musstest du zurück auf Paslak greifen. Weil auch Öhrmann ja weiterhin verletzt ist, der dann aber halt da eben das solide gemacht hat. Ich freue mich trotzdem darauf, wenn Öhrmann jetzt hoffentlich bald wieder fit ist und gegen Köln dann starten kann.
Ja, das stimmt. Also Öhrmann war da auf jeden Fall bisher der beste Rechtsverteidiger dieser Saison, würde ich dir zustimmen. Aber ich fand den Auftritt von Paslak durchaus ganz gut. Also war auch für ihn happy, dass er mal wieder spielen durfte. Und ich finde, er war sehr engagiert. Du hast natürlich, wie du schon gesagt hast, in ein, zwei Szenen gesehen, dass ihm irgendwie ein bisschen die Spielpraxis da vielleicht auch fehlt. Aber der Auftritt war trotzdem besser, als ich es erwartet hätte, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also, er kann halt trotzdem froh sein, dass da so ein, zwei Situationen dann nicht zu einem Gegentor führten. Ich habe da gerade in der zweiten Halbzeit eine Szene im Kopf, wo er ein bisschen lange zögert, dass dann noch ganz gut ausgeht. Ansonsten, ja, wie gesagt, sehr unauffällig, trotzdem solide Leistung, würde ich sagen. Wer auch in der Startelf wieder stand, war ja Hofmann. Ich würde mal sagen, hier sprechen wir nicht von einer unauffälligen Leistung, sondern eigentlich von der besten oder mit der besten Leistung von Hofmann in dieser Saison. Und er war ja auch mit der beste Spieler auf dem Platz. Der hat hier dann gezeigt, dass er wirklich an seiner körperlichen Verfassung gearbeitet hat, wirkt weiterhin viel spritziger. Und war auch einer der wenigen, der sich dann da irgendwie weiter reingehauen hat, würde ich sagen.
Ja, ich meine, am Ende hat ihm halt ein bisschen die Kraft gefehlt. Das war dann auch der Grund, warum er raus ist. Hat man schon gemerkt, dass er eben länger nicht mehr so über ernste 90 Minuten gegangen ist und deswegen da auch dann in der 70. dann irgendwie die Lust nicht, aber die Luft raus war. Und aber bis dahin war es ein super Spiel. Also jetzt mal die Tore ausgeklammert, fand ich auch so in vielen Szenen hat er den Ball vorne sichern können. Die Ablagen haben ziemlich gut funktioniert. Haben wir auch den Mitspieler häufig gefunden. Also das war wirklich mal wieder ein sehr, sehr guter Auftritt von ihm und zeigt, was uns in den letzten Monaten da so ein bisschen vielleicht auch gefehlt hat.
Ja, hundertprozentig. Und man kann einfach hoffen, dass er jetzt diese steigende Formkurve mitnimmt in die letzten Spiele. Das könnte dann nochmal ein guter und ausschlaggebender Punkt sein in gewissen Momenten, jetzt gerade gegen Köln, wenn du da vorne einen Stürmer hast, der wieder sein Selbstvertrauen zurückgewonnen hat. Auf der anderen Seite hast du natürlich andere Baustellen, die deutlich größer sind. Was ja auch seit gestern dann nochmal irgendwie konkreter ist, ist, dass Patrick Osterhage sich wohl mit Freiburg geeinigt hat und da der Wechsel nur noch Formsache ist, ob da jetzt eine Ausstiegsklausel im Vertrag ist oder nicht, das wird da wahrscheinlich jetzt demnächst dann nochmal recherchiert und bekannt gegeben von den bekannten Journalisten rund um den VfL. Aber naja, Patrick Osterhage nenne ich hier stellvertretend, der dann mit einem anderen Verein jetzt sich schon einig ist. Man hat ja trotzdem das Gefühl, dass so andere Spieler mit dem Kopf ein bisschen woanders sind. Osterhage will ich da jetzt nicht nennen. Aber manche andere Leistungsträger bringen halt nicht so ihre gewohnten Leistungen oder halt auch nach der 60. Minute wurde da auch wieder komplett alles eingestellt und man hat Darmstadt halt eben viel zu viele Räume gegeben.
Ja, also wer finde ich einen erschreckend schwachen Tag hatte, obwohl der Rest ja gerade in der ersten Halbzeit auch sehr gut gespielt hat, fand ich, war Asano. Der war bis auf eine Szene, wo dann der Torwart von Darmstadt noch gut rettet, einfach total unauffällig. Natürlich hat er irgendwie auch wieder ein paar Räume zugelaufen etc. Aber ich glaube, er hat auch einige Fehlpässe. Also der fand ich war, gerade wenn man auf die erste Halbzeit schaut, eigentlich unser schwächster Feldspieler.
Ja, gut, dass du Feldspieler sagst, weil overall, wenn man es auf ganze Spiel betrachtet, muss man, glaube ich, hier Manuel Riemann nennen, der einen rahmschwarzen Tag erwischt hat, der an beiden Gegentoren nicht nur ein bisschen beteiligt ist. Beim ersten Gegentor steht er viel zu weit vorne. Wenn er, ich glaube, auf der Linie steht, dann hält er den Schuss, der da auf ihn zugehoppelt kommt. Und auch da, dass er mit dem Fuß hingeht. Dadurch halt eben auch, weil er zu nah dran steht, hat er zu wenig Reaktionszeit. Und beim zweiten muss man sich ja nicht drüber streiten. Der Schuss kommt auf ihn, ist zwar mit ordentlich gegengefeuert. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn er da mit der Faust hingeht, dann macht der Faust den weg. Also Riemann einen rahmschwarzen Tag erwischt, was dann natürlich wieder Diskussion auslöst mit Riemann, er schnauzt seine Mitspieler an und selber so, sorgt er dann für zwei Gegentore. War jetzt nicht das, was man gerade bei der Unruhe rund um den VfL auch noch gebraucht hat.
Ja, also das war halt wirklich nicht sein Spiel. Er hatte ja darüber hinaus auch nicht viele Szenen, wo er sich auszeichnen konnte. Also ich meine, das gehört ja ein bisschen auch zu weit dazu. Man hat nicht zu viel zugelassen von Darmstadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Bälle sie am Ende aufs Tor abgegeben haben, aber die beiden, die du schon angesprochen hast, die dürfen halt eigentlich auch nicht reingehen. Dann geht das Spiel, wenn dann vielleicht einer reingeht, 2-1 aus oder so, dann ist das auch okay. Sollte dann auch schon nicht passieren, dass man überhaupt die wieder ins Spiel kommen lässt durch ein Tor. Aber dass dann diese beiden Dinger reingehen und man es einfach nicht schafft, das ja, vorher zu verteidigen, beziehungsweise dann in letzter Linie eben als Torwart das zu verteidigen, ist dann schon sehr bitter, weil man dadurch ja einfach im Prinzip die ganze Arbeit des Spiels wieder kaputt macht. Man hat einfach ja, dadurch Darmstadt wieder stark gemacht und das wäre überhaupt nicht nötig gewesen.
Also das war auch nicht so, dass man sagen muss, das waren jetzt irgendwie hundertprozentige Torchancen, beide. Also Williamson, okay, der war ja eher noch frei zum Abschluss, aber ansonsten, das war in Darmstadt, wurde nicht wirklich gefährlich. Sie kamen zwar zu Abschlüssen, aber nicht aus wirklich gefährlichen Positionen. Und dass die dann halt so beide reingehen, ist brutal schlimm, weil du dich, und das ist halt das größere Bild, jetzt hast du komplett für Unruhe gesorgt rund um den VfL. Also, das war ja so das Spiel, wo die Fans auch gesagt haben, okay, das musst du gewinnen, wenn du eigentlich dich da irgendwie nochmal unten raushieven willst. Klar, Mainz unentschieden, Köln unentschieden. So, dann hättest du wieder ein bisschen mehr Abstand und es sähe alles ein bisschen rosiger aus, gerade die nächsten Spieltage. Jetzt spielst du unentschieden gegen Darmstadt, hast vorher in Mainz verloren, jetzt musst du nach Köln und natürlich brennt jetzt irgendwo der Baum und die Fans sagen, ja, eigentlich haben auch wohl manche ja schon gesagt, das war jetzt so der Abstieg heute. Da ist nicht mehr groß mit Euphorie, sondern da ist Panik, da ist Verzweiflung, da ist ein bisschen Angst vor dem Abstieg. Und zusätzlich kommt da noch so eine Aussage von Lettau nach dem Spiel, ja, wir müssen uns keine Sorgen machen. Passt dann halt alles irgendwie nicht so zusammen und gibt jetzt nicht das beste Bild ab.
Ja, ich glaube, wir haben es schon oft genug gesagt in den letzten Wochen. Also an sich, natürlich, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn wir jetzt am letzten Spieltag den Vorsprung auf 6 Punkte, sag ich mal, verbessert hätten, würde man sagen, gute Lage, keine Sorge. Aber du spielst eben 1:1 gegen den Tabellenletzten, hast davor 4 Spiele verloren, der Abstand schmilzt. Und deswegen ist das natürlich Grund zur Sorge. Denn, ja, jetzt spielst du eben in Köln. Das ist jetzt so, ich sag mal, die letzte Chance, um das Ruder noch rumzureißen. Wobei, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, eigentlich wäre jetzt das Spiel gegen Darmstadt das Spiel gewesen, um sich Selbstvertrauen für das Spiel in Köln zu holen. Ob man das jetzt geschafft hat, wage ich mal zu bezweifeln. Hofmann schon, würde ich sagen. Also, das ist jemand, der da durchaus Selbstvertrauen getankt hat in dem Spiel und uns dann hoffentlich gegen Köln auch entscheidend weiterhelfen kann. Aber ansonsten bist du ja, weiterhin verunsichert. Bist hinten nicht stabil, weil du weißt, du kannst auch aus wenig Chancen dir plötzlich die Dinger fangen, weil dann auch der Torwart nicht der sicherste Rückhalt ist, leider. Ich meine, ich hoffe mal, Riemann hat jetzt nicht so einen rabenschwarzen Tag, auch gegen Köln wieder. Und an sich, dass es zweimal so doof aussieht, gab es jetzt auch länger nicht. Also damals die Torwartdiskussion aufzumachen, ist, glaube ich, auch die falsche Stellschraube. Ist halt bitter, dass es in so einem Spiel dann wieder zusammenkommt. Ja, aber. Jetzt wird es wirklich, wirklich kribbelig. Da muss Samstag jetzt unbedingt es für uns oder zumindest nicht gegen uns laufen. Andernfalls ja, sehe ich auch rabenschwarz für die letzten Spiele.
Ja, vor allem, wenn du dir halt mal anguckst, wirklich, also Mainz spielt ja gegen Darmstadt in Mainz. Wenn es also Worst Case, wir verlieren in Köln, Mainz gewinnt in Darmstadt, dann sind wir 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, Mainz mit dem besseren Torverhältnis und 4 Punkte vom direkten Abstiegsplatz entfernt mit Köln. Ja, ne, dann sieht die Welt ein bisschen übel aus. Klar, Köln spielt dann nach dem Spieltag gegen Bayern. Aber Mainz hat halt dann noch Hoffenheim, gut, dann Freiburg. Wer hat Mainz noch? Ja, dann spielen sie halt auch noch gegen Köln. Und so, das ist dann eher wahrscheinlich, dass wir noch weiter unten reinrutschen, weil dann ist halt trotzdem dieser Negativtrend ist nicht dein Freund, aber der zieht dich dann halt einfach unten rein. Wir haben es ja gegen Mainz gesehen, da ist man mit dem Kopf irgendwo ein bisschen zu spät dabei, braucht ein bisschen länger. In gewissen Situationen und dann fällt dir manches halt nicht mehr so leicht. Und gerade auch, wenn du immer nach einer gewissen Spielminute anfängst zu öffnen, gerade wenn du eine solide Führung hast, dann hast du das ja auch weiter im Kopf. Und ja, gegen Köln muss jetzt so ein bisschen wie in der Saison davor der Wendepunkt her, dass man das einfach schafft, sich da unten nochmal rauszuhieven, weil das ist für mich jetzt einfach wirklich das entscheidende Spiel. Verliert man das? Ist der Abstieg oder die Relegation für mich einfach leider sehr, sehr wahrscheinlich. Gewinnt man es, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass man es noch irgendwie schafft, bis zum Saisonende sich auf Platz 15 zu retten. Und da muss man halt einfach ganz konsequent und emotionslos und humorlos die Fehler analysieren, die gemacht wurden.
Ja, also ich glaube, wenn man gegen Köln, das ist, wie du schon sagst, das ist das entscheidende Spiel. Also verlierst du gegen Köln, bist du eben, sind sie nur noch 4 Punkte hinter einem, sind einem im Nacken, wird dann, dass sie dann nochmal vorbeikommen können. Mainz ist ja dann sowieso parallel auch noch unterwegs, sieht dann auch noch die Chance. Wenn man jetzt gegen Köln gewinnt, sind wir 10 Punkte vor denen bei noch dann folgenden 6 Spielen. Das wäre umgekehrt, sage ich mal, sehr wahrscheinlich, dass man damit zumindest den Relegationsplatz sicher hätte. Aber ja, dafür muss das Spiel eben deutlich besser laufen, als jetzt das Spiel gegen Darmstadt.
Ja, vor allem, wenn man halt eben sieht, gegen wen Köln dann noch spielt, ne? Da, wie gesagt, Bayern ist dabei, da gut, dann halt Darmstadt, dann nehmen sie, also das gehen wir einfach mal davon aus, dass die sich nicht so dumm anstellen wie wir. Dann spielen sie auch noch gegen Mainz, das heißt, da würden sich gegenseitig die Punkte weggenommen werden. Dann halt Freiburg, gegen wen spielt Köln noch? Gegen Union. Union eigentlich ja auch momentan in einer recht guten Form. Heidenheim am letzten Spieltag. Wobei das halt auch wieder leichter ist als unser Schlussspurt. Klar, Leverkusen, die wir ja am 33. Spieltag haben, die könnten jetzt am, ich glaube, wann war es? 29. Spieltag oder spätestens am 30. Spieltag könnten die Meister werden. Das könnte uns ein bisschen in die Karten spielen, dass halt gerade bei den letzten beiden Spieltagen für die Vereine es um nicht mehr viel geht. Gerade in der Bundesliga. Leverkusen hat dann andere Sachen, auf die sie sich konzentrieren. Bremen wird wahrscheinlich im Niemandsland sein, den Klassenerhalt haben. Und Union am 32. Spieltag wird dann vielleicht noch so das letzte Spiel, wo es für einen Verein noch um etwas geht, außer die machen vorher schon den Klassenerhalt sicher.
Ja.
Also da könnte es eventuell auch noch ein bisschen uns in die Karten spielen, dass es bei den anderen Vereinen schon vorbei ist. Aber es ist halt immer noch der VfL und man sollte dann trotzdem frühzeitig Planungssicherheit schaffen, ne? Wenn man mal überlegt, nach dem Bayern-Spiel haben wir uns gesagt, ja, okay, jetzt noch irgendwie ein, zwei Siege aus den Spielen Mainz, Darmstadt, Köln und Heidenheim eher zwei und halt nicht verlieren und du kannst für die nächste Saison planen. Ja, genau das ist halt jetzt nicht eingetreten und man taumelt so ein bisschen Richtung zweite Liga.
Ja, es ist echt. Ich meine, dass man, es gibt es sogar, oder eine Zeitweise wurde ja auch von so einer Art Fluch gesprochen, ne? Immer wenn man Bayern, wenn irgendein Team Bayern geschlagen hat, hat es danach auf jeden Fall verloren. Aber dass jetzt diese Negativserie gleich 5 Spiele geht, Darmstadt ja auch eine gefühlte Niederlage nach der 2-0-Führung, ist schon echt krass. Und da wird jetzt wirklich mal Zeit für den Wendepunkt.
Ja, gucken wir dann mal auf das Köln-Spiel, was ja der Wendepunkt sein sollte. Köln, die Ausgangslage ist eigentlich Köln, zweitschlechtes Heimteam, Platz 17 in der Heimtabelle mit 9 Punkten nach 13 Spielen, der VfL aber halt schlechtestes Auswärtsteam, Platz 18 mit 13 Punkten in 7 Spielen. In der Rückrundentabelle sieht es auch ja nicht besser aus, da ist Bochum, hat Bochum 9 Punkte, Köln hat 8 Punkte. Also beide besonders schlecht in der Rückrunde. Ich meine sogar gestern gehört zu haben, dass Köln dann irgendwie seit 7 oder 8 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Also auch in einer deutlich schlechteren Form. Was bedeutet das im Umkehrschluss? So wie man den VfL kennt, wird Köln nicht kein souveränes Spiel machen, so wie Mainz, aber trotzdem gewinnen.
Ja, es ist halt wirklich dieses Spiel jetzt auswärts ganz, ganz eklig. Ich meine, es ist zum Glück nicht so weit weg. Macht die Anreise für die Mannschaft ein bisschen bequemer. Vielleicht sind sie dann besser drauf. Und umgekehrt auch einigen Fans die Möglichkeit dabei zu sein, auch wenn die Zugverbindung absoluter Käse ist, ne? Wegen Osterferien und irgendwelchen Gleisarbeiten.
Stelle. Ja.
Aber ja, das zählt jetzt auf jeden Fall. Das ich will gar nicht an Samstag denken.
Nee, das, also das ist wirklich das Spiel, wo man am nervösesten quasi sein wird, weil es halt wirklich um verdammt viel einfach geht. Also, wir haben es ja jetzt schon besprochen. Eigentlich ist es ja wirklich so, verlierst du, geht keiner mehr von den Fans wirklich von einem Klassenerhalt aus, auf direkten Wege.
Ja, ich glaube, Relegation ist dann schon relativ wahrscheinlich, weil dass beide noch an einem vorbeiziehen und genug Punkte holen, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich will halt auch nicht Relegation gegen, keine Ahnung, Düsseldorf oder so spielen.
Gucken wir einmal auf die Startaufstellung von Köln, die ja, ja, mit Moment, jetzt fällt mir gerade der Name vom Trainer nicht ein. Helf mir mal bitte kurz auf die Sprünge.
Schulz.
Ist es Timo Schulz? Ja. Neuen Trainer haben, seitdem jetzt auch nicht die Siege einfahren, aber halt häufig unentschieden spielen. Das muss man ja schon irgendwo festhalten. Jetzt gegen Augsburg auch unentschieden gespielt, die ja in einer recht guten Form sind. Im Tor werden sie wahrscheinlich mit Schwebe wieder starten. Hinten rechts ist es Thielmann. Hübers und Chabot in der Innenverteidigung, links hinten Finkgräve. Die Doppel-Sechs wird Martel und Ljubicic oder Martel und Husin Basic. Dann davor Alidu und Kainz. Und ganz vorne im Sturm Selke und Adamian sehr wahrscheinlich. Also das klingt schon streckenweise, gerade Ljubicic ist ja ein Qualitätsspieler. Kainz wissen wir ja auch, dass er was drauf hat. Chabot auch hinten eine solide Nummer, genauso wie Schwebe. Also da ist schon ein bisschen Qualität drin. Muss man halt trotzdem gewinnen. So, ohne Wenn und Aber.
Ja, gerade Schwebe hat doch im Hinspiel auch einiges gegen uns gerettet, ne? Das war ja doch an sich kein schlechtes Heimspiel,
Ja,
was wir da
da war
hatten.
wohl da wirklich Prime.
Ja, und dann da den Ball nicht runtergebracht aus teilweise ganz kurzen Distanzen von Asane und so. Also die Kölner haben, ja, stehen jetzt, sag ich mal, natürlich, die haben jetzt nicht den überragendsten Kader und dass sie da irgendwo unten mitspielen, dürfte den meisten dann schon auch klar gewesen sein, auch wenn sie selber da vielleicht nicht so mit gerechnet haben. Baumgart hatte ja eigentlich vor, mit dem Kader Richtung Europa zu gehen. Dass das aus nichts wird, hat sich ja dann doch relativ schnell abgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz haben sie da schon vernünftige Spieler. Selke ist so zwischen trifft gar nichts und macht einen Doppelpack, halt auch immer alles drin. Der hat ja, glaube ich, auch im Hinspiel gegen uns den Ausgleich geschossen. Also, ja. Man darf da eben nicht, also, ich meine, gut, dass wir Spiele gegen Teams, die unter uns stehen, irgendwie zu locker angehen, das kann man jetzt auch nicht sagen. In Mainz hat man halt das, ja, weiß nicht, hat man das irgendwie schon falsch angegangen. Ich hoffe, dass man da ein paar Lehren rausgezogen hat und jetzt gegen Köln das Ganze dann eben auch auswärts vernünftig aussieht. Aber, ja, wie es dann am Ende klappt, gerade auch, wenn man dann von uns gegen die von dir benannte Kölner Elf dagegen stellt. Sehen wir dann letztlich erst am Samstag. Ich denke, viel wird sich da jetzt bei uns auch nicht tun. Viele Möglichkeiten, da noch irgendwie frischen Wind reinzubringen, hat man jetzt auch nicht wirklich, wenn man gleichzeitig auch irgendwie die Qualität vom Team irgendwie halbwegs gleich lassen möchte.
Glaubst du denn, dass Ömer direkt wieder von Anfang an spielen wird oder dass er erstmal auf der Bank sitzt?
Ich muss jetzt sagen, ich habe nicht so ganz seinen Genesungsstand mitbekommen bisher. Aber wenn da Chancen sind, dass er wieder im
Laut Günther
Kader,
Pohl ist er fit.
also ich sag mal so, wenn die Chance ist, dass er wieder im Kader ist, ich glaube, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, weiß ich trotzdem nicht, ob es vernünftig ist, ihn direkt wieder in die Startelf zu packen. Also ja, auch wenn es natürlich, also du musst am Ende jetzt den besten Rechtsverteidiger stellen, den du stellen kannst, und das wäre wahrscheinlich er. Umgekehrt darf man jetzt einfach da nicht zu früh ihn wieder reinschmeißen und dann eine weitere Verletzung riskieren. Köln ist zwar so eine gewisse Form von Endspiel jetzt, aber trotzdem, wenn er danach wieder zwei, drei Spiele ausfällt, gewinnst du halt auch nichts dadurch. So, da finde ich, hat Paslak es jetzt so schlecht nicht gemacht, hätte ich auch kein schlechtes Gefühl, wenn er wieder ran muss oder darf.
Ja, also ich gehe voll mit, dass man halt hier die Belastung steuern muss und halt Öhrmann gucken muss, wie fit er wirklich ist, damit nicht wieder sowas passiert wie beim letzten Mal. Wenn es alles passt, gehe ich halt eher dann mit und sage, er muss auf jeden Fall spielen, da musst du jetzt die beste Verteidigung aufstellen. Also da wird ja, denke ich, links mit Bernardo und Schlotterbeck sich nicht viel ändern. Was glaubst du, wer steht in der Startelf von Ordets und Masovic? Masovic hat es ja jetzt gegen Darmstadt, ja, weiß ich nicht, wie man seine Leistung da bewerten kann. Ja, solide, würde ich sagen, gemacht. Trotzdem, Ordets ist da ja mit seiner Erfahrung und Körperlichkeit vielleicht eher derjenige, der da dann nochmal für mehr Sicherheit hinten sorgen kann, obwohl er ja die Spiele davor, wo er gespielt hat, dann doch den einen oder anderen Unsicherheitsfaktor drin hatte.
Ja, ist für mich so ein bisschen die Frage, wie man das Spiel halt taktisch angehen möchte. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Köln eher das Spiel macht und man selber eher ein bisschen tiefer steht, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man Ordets auf dem Platz hat, damit er einfach auch die Kopfballduelle gegen Selke führen kann. Und eben nicht in so viele Laufduelle gehen muss wahrscheinlich. Wenn wir umgekehrt hochstehen wollen, ich meine, Masovic ist auch nicht der Schnellste, aber gerade in den letzten Partien, finde ich, habe ich einfach auch beobachten können, wie Ordets zu langsam war. Und dann würde ich lieber mit Masovic und Schlotterbeck spielen.
Ja, ich find's schwierig. Ich finde, die beiden machen sich nicht viel. Es kommt für mich ein bisschen darauf an, wer Rechtsverteidiger ist, weil ein Öhrmann da mit seiner Geschwindigkeit da vielleicht nochmal ein bisschen mehr rausholen kann. und ein bisschen mehr Räume zulaufen kann. Weswegen ich dann vielleicht eher mit Ordetz gehen würde, wenn Öhrmann hinten rechts spielt, wenn hinten Paslak spielt, dann vielleicht eher mit Masovic.
Ja, ich meine, ist ja dann auch die quasi eingespielte Viererkette vom letzten Wochenende, wenn man dann bei
Ja,
Paslak
wenn man da,
bleibt.
wenn man von eingespielt reden kann. Ich denke davor, vor der Viererkette wird sich nicht viel ändern. Lucia, Rustage, Stöger, Asano, Hofmann und Adebayor werden spielen. Da hat, wer hat das gesagt? Ich glaube, Ralf Ritter hat gesagt, Thema Neuzugänge, wie gut sie dann integriert sind in die Mannschaft, wie viel das gebracht hat. Im Vergleich zur letzten Saison ist das quasi alles vor der Viererkette genau dasselbe, was letzte Saison in Köln gespielt hat.
Ah, schon verrückt, ne? Aber gut.
Also da kannst du halt dann auch sagen, das wird wahrscheinlich nochmal ein größeres Thema, auch für eine andere Podcast-Folge, da die beiden Transferfenster mal komplett durchzuanalysieren und zu gucken, wie das denn überhaupt zu bewerten ist, weil da gibt es ja jetzt natürlich auch mehr und mehr Kritik, aufkommende Kritik an Letao, Letsch und Fabian, was halt die beiden Transferfenster angeht.
Ja, zu Recht.
Absolut. Also muss man, gerade wenn man sich die Rechtsverteidigerposition anguckt, hat man ja einfach Glück, dass man jetzt einen Öhrmann da hat, der das spielen kann, der zwar jetzt dann auch verletzt ist, aber rein theoretisch, da der unser bester RV ist, mit dem ja von Anfang an nicht geplant wurde. Man ist ja in die Saison gegangen mit Paslak und Gamboa und das war's. Also hätte man die beiden jetzt noch, dann hätte man hinten rechts, denke ich, ein ziemlich großes Problem. So hofft man halt einfach, dass Öhrmann bald wieder so fit ist, dass er spielen kann. Das ist für mich nur eine Sache, wo halt ein bisschen schlecht geplant wurde auf einer Position.
Ja, generell, also ich meine, das ist jetzt auch ein leidiges Thema. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, das jetzt aufzumachen, aber es ist ja allen klar, die Sommerperiode war klar darauf ausgerichtet, das System mit Dreierkette und zwei, ich sag mal, Flügelverteidigern zu spielen. Du holst Wittek, du holst Paslak, und am Ende merkst du dann nach ein paar Spieltagen, jo, das können wir so gar nicht spielen. Hast keine Ahnung, wie viele zentrale Mittelfeldspieler, die dann alle in dem alten System aber nicht gebraucht werden. Hast du Spieler wie Daschner, die an sich ja dann in dem, ich sag mal, 4-3-3, wie wir es jetzt spielen, keine wirkliche Rolle mehr haben geholt, auch wenn sie an sich Potenzial mitbringen, ähnlich Quarteng. Da wurde einfach komplett auf ein System hingearbeitet mit den Transfers, was wir nicht spielen. Und das siehst du halt jetzt. Du hast keine Alternativen auf dem Flügel. Hast keine Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen, zumindest keine qualitativ hochwertigen Alternativen. Und alles in allem rennt man halt, ja, mit einem Kader rum, der deutlich teurer ist als in den vergangenen Jahren oder jedes Jahr teurer wird. Aber eben qualitativ, im Spiel siehst du das nicht, dass es dann auch besser ist. Und das ist halt, passt halt nicht zusammen. Ist natürlich auch schwierig, da sind dann immer einzelne Entscheidungen, die teilweise viel Geld kosten, dann hast du noch Pech mit Verletzungen etc. Aber trotzdem zeigt dass das alles in allem, ja, einiges nicht so gut gelaufen ist und kann man nur hoffen, dass es eben jetzt trotzdem reicht und dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden.
Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, das kannst du in einer anderen Folge nochmal irgendwie aufbereiten und da ausführlicher drüber sprechen, weil, wie du schon sagst, das ist äußerst groß und da gibt es so ein paar andere Stellschrauben und andere Sachen, über die man detaillierter sprechen kann und sollte. Muss man hoffen, dass das intern vor allem gemacht wird, dass da die Probleme angesprochen werden und dann halt, wie vorhin schon gesagt, ganz konsequent und emotionslos eben entsprechende Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Jetzt heißt es einfach nur noch, so doof es klingt, hoffen, dass man die nächsten Spiele gewinnt, oder halt nicht, ja, also punktet, so dass man da unten nicht reinrutscht, noch weiter reinrutscht und dass man dann es irgendwie über den Strich schafft am 34. Spieltag. Dann kann man sagen, nochmal Glück gehabt, den Vorsprung, den man hatte, hat man verspielt. Es erinnerte an die Saison, an die letzte Abstiegssaison, aber man hat es diesmal irgendwie besser geschafft. Andernfalls sagt man vielleicht am Ende, ja, wieder so abgestiegen wie beim letzten Mal. Das sind für mich jetzt so die zwei Szenarien, die man noch hat.
Ja, hoffen wir mal auf das gute Szenario, in Anführungszeichen. Und machen dafür hoffentlich den ersten richtigen Schritt jetzt dann am Samstag in Köln.
Genau, und dann hören wir uns in der Folge Nach dem FC wieder, wie ihr hört, gab es jetzt diesmal kein Ferngespräch. Das lag nicht daran, dass wir nicht danach gesucht haben, sondern ähnlich wie vor dem Spiel gegen Dortmund hat sich niemand wirklich gemeldet darauf und da hat sich da nichts ergeben. Das passiert leider. Wir gucken, wie wir das dann für die nächste Saison irgendwie ändern können, dass wir da entsprechend immer jemanden haben, der dann sich auf Sachen meldet und jemanden haben, der uns zumindest ein paar Antworten schickt. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns dann in der Folge nach Köln wieder und dann hoffentlich mal wieder mit sehr guter Laune.
Ja, wird schon schief gehen.
Wird schon schief gehen,
Vielen Dank
genau.
fürs Zuhören.
Genau.
Ja,
Auf
bis dann.
Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschö.